Ehe und Familie in der Rush-Hour des Lebens. Hast du schon mal jemanden gefragt, wie deine Woche so war? Hey, wie war deine Woche so? Ey, ganz schön voll. Meine Woche war richtig stressig. Hast du schon mal eine andere Antwort von jemandem gehört? Schon mal gehört, oh nee, meine Woche war so entspannt. Das hörst du nur, wenn jemand im Urlaub war. Aber selbst da, wenn er Kinder hat, ja, die Woche war eigentlich schon irgendwie voll. Es waren Kinder da. Es war einfach voll, es war turbulent. Die Rush-Hour des Lebens. Das Leben ist so vollgepackt mit vielen Dingen in unserem Leben, dass wir ganz vergessen, was es wirklich heißt, das Leben zu genießen. Und wenn wir über das Thema Ehe und Familie sprechen, dann möchte ich eigentlich mit einem Topic einsteigen, weil ich glaube, das darf eine Grundlage sein. Wie hast du deinen Ehepartner, deinen Beziehungspartner, deinen Partner kennengelernt? Vielleicht bist du gerade frisch verliebt seit 2 Wochen. Oder wo stehst du gerade persönlich? Wer auch immer gerade frisch verliebt ist hier, ich freue mich für dich. Es ist mega genial. Als ich meine Frau kennengelernt habe, dann war das so, wir haben gemeinsam Tatort geguckt. Ich habe in Stuttgart gewohnt, wir hatten so eine Tradition als WG, dass wir gemeinsam Tatort gucken. Jeden Sonntagabend, 7:30 haben wir uns getroffen, haben zusammen gegessen, Bierchen getrunken und haben danach zusammen Tatort geguckt. Das war unser Ritual und zu dieser WG sind immer mehr Leute dazugekommen. Und eines Abends beim Tatort gucken saß da auf einmal Debbie, meine Frau. Saß da und hat mit Tatort geguckt. Und ich so, die müsste ich kennenlernen. Da habe ich mich neben sie gesetzt, habe ein Gespräch mit ihr angefangen und wir haben uns über uns ausgetauscht, was man so als Student als Jobs machen kann. Ich weiß noch, wir haben darüber geredet, was für geniale Jobs sie gefunden hat als Student, wo sie gut, vernünftiges Geld schnell verdienen kann. Sie sagt, hey, ich gebe dir ein paar Tipps. Und ich so, ja, hey, gib mir deine Handynummer, dann können wir uns nochmal treffen und können das intensiver austauschen. Und sie so, ey, nee, ich gebe dir meine E-Mail, dann kann ich dir jetzt einfach alles weiterleiten. Und ich so, nee, echt, ey. Und ich dachte so, okay, Zug ist abgefahren. Paar Wochen später haben wir uns in der Gemeinde wieder getroffen. Also ich wusste, wir waren in derselben Gemeinde und ich wusste, dass sie dort ist und sie hat Lobpreis geleitet. Und dann steht sie vorne und erzählt davon, dass sie jetzt eine kleine Kleingruppe starten möchte in ihrer WG. Und sie erzählt davon, dass sie eine Kleingruppe starten möchte, in der Menschen sich einfach zu Hause fühlen dürfen. Egal, ob sie sich für Jesus entschieden haben oder nicht. Und sie hat gesagt, hey, wir werden die Tradition haben, die Leute können einfach kommen, den Kühlschrank aufmachen und essen, was sie finden. Und ich dachte so, hey, diese Frau, die muss ich unbedingt kennenlernen. Was für ein Traum, eine Frau zu haben, wo du weißt, die öffnet ihr Haus dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und ich gesagt habe, diesen Wert, den möchte ich haben. Und den möchte ich, dass ihn meine Frau hat. Und so habe ich mich da rein investiert und bin in ihrer Small Group gelandet. In ihrer Kleingruppe gelandet. Und dann habe ich sie immer mehr kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt, uns ausgetauscht und hatten unser erstes Date. Am zweiten Date sind wir dann zusammengekommen und das Leben genossen. Und dann hat sie irgendwann gemeint, hey Jonas, aber hey, du darfst mich erst nach 6 Monaten fragen, ob du mich heiraten willst. Du musst vielleicht schon ein bisschen warten. Und du musst auf jeden Fall meinen Papa vorfragen, weil sonst geht es gar nicht. Na okay, die Hürden waren entsprechend hoch. Ich habe entsprechend gewartet. Nach 8 Monaten habe ich sie gefragt und sie hat ja gesagt. Heute sind wir verheiratet. 8 Jahre. Ich bin glücklich verheiratet mit ihr. Wir haben viele Höhen und Tiefen. Wir lieben das Extreme als Familie. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwo gerne im Mittelmaß leben und sagen, okay, es muss möglichst ruhig sein im Alltag, sondern es darf ruhig Action passieren. Und das in allen anderen Bereichen auch. Da ist jeder persönlich anders gestrickt und jeder unterschiedlich. Aber ich persönlich durfte das erleben, dass es einfach ein Privileg ist, mit so einer genialen Frau zu verheiratet sein. Eine Frau, die einen immer wieder herausfordert. Und trotz unseres Alltags, der so voll ist, die Rush-Hour des Lebens, und dein Alltag mag genauso voll sein. Du hast einen vollen Job, du hast viel Verantwortung, vielleicht auf der Arbeit, Verantwortung noch zu Hause. Vielleicht sagst du, hey, ich bin eigentlich mehr zu Hause wie wirklich woanders. Ich komme gar nicht mehr aus meinen 4 Wänden raus. Dein Alltag ist so voll. Dein Leben ist so vollgepackt mit Dingen und du verpasst es eigentlich wirklich, was es heißt, das Leben zu genießen. Als wir uns frisch kennengelernt haben, was haben wir getan? Wir haben uns darüber ausgetauscht, über unsere Träume. Wir haben geguckt, ob unsere Träume, Visionen, die wir fürs Leben haben, ob sie matchen, ob sie passen, ob sie zusammenpassen. Wir haben angefangen, darüber zu träumen, was wir erreichen möchten, wo wir noch hin möchten, was wir noch erleben möchten. Und heute stehen wir hier und sagen, unsere Woche ist zu voll. Und wenn ich über dieses Thema predigen soll, Rush Hour im Leben, dann predige ich es nicht nur zu dir, sondern zu mir selber auch. Weil meine Woche ist oft so voll, dass ich es verpasse, mit meiner Frau wirklich die Zeit zu haben, dass wir uns über Träume austauschen dürfen, über das, was kommen mag noch, über das, wo Gott uns haben möchte. Und desto trotz glaube ich, dass in diesem Einheit, in dieser gemeinsamen Nenner, sich darüber auszutauschen, vor Gott zu kommen, gemeinsam mega viel Kraft drin liegt. In dieser Beziehung, in dieser Tiefe. Ich möchte einsteigen mit einem Zitat über das Thema Ehe. Ein Zitat von Timothy Keller. Ich weiß nicht, ob Timothy Keller als Autor kennt. Das ist ein Bestseller von der New York Times. Und er hat mehrere Bücher geschrieben und eins über das Thema Ehe mit seiner Frau zusammen. Und ich möchte ein Zitat davon vorlesen. Da heißt es: Das weltliche Eheverständnis ist folgendes. Die Ehe dient der emotionalen und sexuellen Befriedigung und der Selbstverwirklichung des Einzelnen. Die Ehe dient der emotionalen und sexuellen Befriedigung der Selbstverwirklichung des Einzelnen. Deine Ehe dient eigentlich, dein Partner dient dazu, dass du dich selbst verwirklichen kannst. Dass du alles erreichen kannst, was dir wichtig ist. Was du erreichen möchtest. Und dein Partner sollte dazu dienen, dass er dich dabei unterstützt, dass es alles funktioniert, dass du diese Ziele irgendwann erreichst. Es geht um die Selbstbefriedigung, zu sagen, hey, mein Partner ist dafür da, mich zu befrieden, mich glücklich zu machen. Mein Partner ist dafür da, mir zu dienen. Und wenn er irgendwann nicht mehr dafür gut genug ist, dann tausche ich ihn doch einfach aus. Also wenn er gerade nicht passt, wenn er nicht mehr zu dem matcht, wie ich mein Leben geplant habe, wenn er mich nicht mehr wirklich unterstützt in meinen Träumen, in meiner Selbstverwirklichung, ja, na gut, dann passt es halt nicht mehr. Das ist, was uns die Welt erzählt, dann nimm dir doch jemand anders, der da wieder reinpasst in dieses Leben. Und was sagt aber die Bibel zu dem Verständnis? Das christliche Eheverständnis stellt uns nicht vor die Wahl zwischen Erfüllung und Opfer. Nicht vor die Wahl zwischen Erfüllung und Opfer, sondern es bedeutet eine gegenseitige Erfüllung einer gegenseitigen Opferbereitschaft. Das christliche Eheverständnis beruht darin, dass ich bereit bin, mich dem anderen aufzuopfern und dafür zur Erfüllung zu sorgen. Nicht dafür, dass jemand von selbst erfüllt wird und sich selbst erfüllen lassen kann. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht um mein Gegenüber. Ich möchte mich nur selbst verwirklichen, ist Gift für jede Beziehung. Das ist ganz viel Gift für deine Kinder auch. Wenn es euch als Eltern nur darum geht, euch selbst zu verwirklichen, dann ist es Gift für eure Kinder. Es tut euren Kindern nicht gut. In einer Familie geht es immer darum, den anderen mehr zu sehen als sich selber. Und doch ist unsere Familie einfach manchmal echt herausgefordert. Ehe ist kein Ponyhof. So, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, der Ponyhof. Der ist dreckig und wenn ich ihn nicht putze, dann wird er trotzdem zum Saustall. Auch wenn Ponyhof draußen draufsteht. Es wird trotzdem zum Saustall. Ich muss etwas investieren, ich muss etwas hineinbringen, ich muss aufräumen, ich muss ausmisten, ich muss etwas verändern, dass etwas passiert. Und das nicht nur auf einer Seite, sondern immer auf beiden Seiten in der Beziehung. Eine Ehe beruht nie darauf, dass ich nur eine Seite hineinbringe, sondern dass ich immer beide Seiten hineinbringe. Und ich weiß nicht, wo du persönlich in deiner Beziehung gerade eben stehst. Ob du sagst, hey, ich bin seit 20 Jahren mega glücklich verheiratet. Oder hey Jonas, nee, wir hatten gestern Abend so viel Zoff, dass ich eigentlich gar nicht hier sitzen sollte. Ich weiß es nicht, wo du gerade persönlich stehst. Oder ob du sagst, hey, mit dem Thema Beziehung, sondern sorry, da will ich eigentlich gar nichts damit zu nehmen. Das hat mich so verletzt in meinem Leben. Davon nehme ich lieber Abstand. Und doch sollte unsere Ehe dazu dienen, dass sie das Persönlichste ist. Das Intimste, das Tiefste, das Kraftvollste, das Geistigste in unserem Leben. Unser Ziel darf sein, dass unsere Ehe unser Persönliches ist, unsere persönlichste Beziehung, unsere intimste Beziehung, unsere kraftvollste Beziehung, unsere geistigste Beziehung. Wir werden diese Ziele nicht immer alle erreichen. Das ist Illusion. Aber es darf unser Ziel sein, dahin zu leben. Denn wenn meine Beziehung eigentlich ganz anders tickt, ganz anders läuft, dass ich eigentlich sage, ja, ich bin ja verheiratet, aber meine persönlich tiefste Beziehung habe ich mit jemand anders, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis wann eure Ehe auseinanderläuft. Wenn du sagst, meine Beziehung, meine Kraft für meine Beziehung hole ich mir woanders, in einer anderen Beziehung. Meine geistige Reife hole ich mir woanders. Dann bringt es eine Uneinheit in der Beziehung hinein und das teilt sie. Denn bei Gott sind wir nicht zwei, sondern wir sind eins. Und jetzt weiß ich nicht, ob du wirklich mit Jesus unterwegs bist oder ob du irgendwann mal Ja zu Gott gesagt hast oder gesagt hast, hey, ich habe eigentlich damit gar nichts am Hut. In einer Beziehung, in einer Ehe sind wir immer eins vor Gott. Das heißt in der Bibel, dass der Mann wird sein Elternhaus verlassen und sie werden eins werden, ein Fleisch. Sind nicht mehr zwei, sie sind eine Einheit. Und doch sind sie individuell in ihrer Persönlichkeit. Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und doch sind wir eins. Ein anderes Beispiel dir zu geben, du fährst 5 km/h oder du fährst 50 km/h. Die Einheit ist dieselbe, aber die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. Die Ehe, die Einheit, die unsere Ehe verbindet, ist unser Glaube. Aber vielleicht sind wir im Leben unterschiedlich gestrickt, weil wir als Persönlichkeiten unterschiedlich sind. Nur weil du heiratest, heißt es nicht, dass du auf einmal all dein Sein aufgeben musst und irgendjemand anders sein musst. Du bist immer noch der du bist, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Und das ist gut so. Du musst dich nicht verbiegen. Aber wir dürfen darin ein werden, dass wir die Einheit um uns herum stricken. Dass wir dafür sorgen, dass Jesus die Einheit ist in unserer Beziehung. Denn in Gott sind wir eins. Wir sind gemeinsam vor ihm. In unserer Ehe steckt eine geistliche Kraft drin, die mehr ist, als du dir wahrscheinlich wirklich vorstellen kannst. In einer geistlichen Beziehung steckt so viel Power drin. Eine Ehe, die ich gemeinsam schließe, ist genau wie ich eine Taufe mache. Eine Taufe, das Signal, sich taufen zu lassen, ist vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und genauso tue ich es auch in der Ehe. Ich schließe diese Ehe vor der sichtbaren, vor jemandem, der Zeugnis ist, vor einer Gemeinschaft und vor der unsichtbaren Welt. Die Ehe ist ein Bund, den ich eingehe. Genauso die Taufe, eine Zusage fürs Leben. Und so heißt es in Matthäus 18, 19 bis 20, in der Bibel stehen folgende Verse. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden und um etwas bitten, was immer es auch sein mag, werde ich es ihnen von meinem Vater im Himmel ihnen geben. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sein sei, dann wird es ihnen vom Vater im Himmel gegeben werden. Und dann heißt es weiter im nächsten Vers, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du schon länger in der christlichen Blase unterwegs bist, in der christlichen Jargon unterwegs bist, dann kennst du diesen Vers. So, dann heißt es, wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Zu wissen, Gott ist hier, jetzt. Er ist hier, präsent. Hey, er ist präsent mit seiner Gegenwart. Egal, ob du es wahrhaben willst oder nicht, er ist heute hier. Und das kann ich in meiner Ehe erleben. Ja? Gott kommt in deine Ehe hinein. Wenn zwei um etwas bitten, sich eins machen, die kleinste gemeinsame Einheit in der Bibel finden wir, ist die Ehe. Die Ehe ist die intimste, die persönlichste und die tiefste Einheit. Und in dieser Einheit steckt so viel Kraft drin. Glaub mir, du vernachlässigst diese Kraft viel zu viel. In dieser Einheit steckt so viel Kraft drin. Ich glaube, das können wir uns gar nicht wirklich vorstellen. Und viel zu oft ist das Leben so laut, die Rush-Hour des Lebens drängt uns nur dahin, dass es irgendwo hinten runterfällt. Unsere geistige Tiefe in unseren Beziehungen zu etablieren, wird irgendwo einfach nur zum Nenner am Ende des Tages. Und doch heißt es, wenn sich Menschen eins machen im Gebet, dann wird es ihnen Gott geben. Das Einsmachen geht nicht darum, dass ich hier jetzt sage, ich mache mich eins, indem ich sage, ich diskutiere und analysiere, dann finde ich irgendeinen coolen Kompromiss und dann sind wir uns einig und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Sondern das griechische Wort hier, Symphonio, steht darum, dass es um Einheit geht, um Harmonie. Jetzt wissen wir alle zu gut, dass in keiner Beziehung eine Harmonie dauerhaft und ewig immer gut ist. Also wenn du das Rezept gefunden hast, dann sag mir Bescheid. Wirklich. Es kracht manchmal in Beziehungen. Und es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Weil wir die Einheit, das Band, was uns gibt, das, was uns verbindet, Diese geistliche Einheit ist Jesus, auf der wir uns immer wieder treffen dürfen. Auf diese Einheit können wir uns immer wieder neu treffen und gemeinsam zusammenkommen. Egal, ob wir gerade harmonisch perfekt miteinander funktionieren, ob alles gerade passt oder nicht passt. Aber auf diese Einheit dürfen wir uns immer wieder neu treffen und zusammenkommen. Die Ehe ist die persönlichste und tiefste Beziehung. Und es ist nicht nur eine Entscheidung, die ich einfach nur treffe, weil es mal passt, sondern es ist eine persönliche, tiefe Beziehung. Genauso ist die Taufe eine Entscheidung fürs Leben. Und nur weil du dich taufen lässt heute, heißt das nicht, dass dein Glaubensleben nachher auf einmal immer perfekt ist und dass du immer sagen wirst, hey, alles ist gut. Wir haben vorher das Lied gesungen, Gott ist gut. Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn du in dein Leben hineinguckst, aber wenn ich in mein Leben hineinguck, habe ich Momente in meinem Leben erlebt, wo ich gesagt habe, kann ich das wirklich aussprechen, Gott? Kann ich wirklich sagen, Gott, dass du gut bist? Die Umstände waren so unpassend dafür. Die Schicksalsschläge waren einfach so hart. Und doch habe ich mich dazu entschieden, zu sagen, Gott, du bist gut. Und trotzdem durfte ich darin ganz viel Kraft entdecken und Frieden finden. Aber genauso wie es in der Ehe herausgefordert ist in ihren Beziehungen, genauso ist dein persönliches Glaubensleben auch immer wieder herausgefordert. Wenn du dich taufen lässt, wird dein Glaubensleben nicht auf einmal nur besser werden. Nur weil du heiratest, wird deine Beziehung nicht besser werden. Sondern so wie du in eine Beziehung investieren musst, so musst du in dein Glaubensleben investieren. Und besonders als Ehepaar gemeinsam zusammen, dürfen wir gemeinsam zusammen in dieses Glaubensleben investieren. Und ich möchte dir ganz praktische Beispiele geben, weil ich glaube, dass Kommunikation der Schlüssel ist. Kommunikation als Ehepaar gemeinsam zusammen. Und das dürfen jetzt praktische Beispiele sein für dich, auch wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist. Du kannst sie dir gerne aufschreiben und das ausprobieren zu Hause. Und die einen oder anderen Punkte werden vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Aber ich glaube, dass eine gute Kommunikation der Schlüssel ist und der erste Schritt ist für eine gute Beziehung. Und ich glaube, dafür würde jeder mir zustimmen. Und wie oft versagen wir in unserer Kommunikation eigentlich wirklich? Wie oft fangen wir an, falsche Erwartungen zu haben und dadurch anzufangen, über den anderen schlecht zu reden? Es heißt in Epheser 4,29, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Kein giftiges Wort. Wie schnell rede ich schlecht über jemand anders? Wie schnell? Das passiert so schnell oft. Und doch heißt es hier, es soll kein giftiges Wort über unsere Lippen kommen. Dieser ganze Abschnitt in der Bibel geht um Kommunikation, aber ich habe diesen einen Vers einfach rausgepickt, weil dieser einer der Schlüsselverse dort ist. Seht lieber zu, was ihr für den anderen, wo es nötig ist, gutes Wort habt. Seht lieber zu, dass ihr für den anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Wo ist es nötig, vielleicht ein gutes Wort zu haben? Wo ist es manchmal einfach viel zu schnell, dass wir ein schlechtes Wort sprechen, wo es vielleicht nötig wäre, ein gutes Wort zu sprechen? Ein gutes Wort in eine Beziehung hineinzusprechen, wo vielleicht nicht alles gerade perfekt ist. Die guten Dinge zu finden und diese guten Dinge dort hineinzusprechen. Wo ist es nötig, dieses gute Wort auszusprechen? Überleg es dir mal persönlich in deinem Leben. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Punkt, wo du gute Dinge neu aussprechen darfst. Hier geht es nicht dann um Weiterhelfen und Klugscheißerei. Du brauchst deiner Frau nicht erklären, was die zwei Lösungen sind und soll die eine Option wählen. Du brauchst nicht der Besserwisser sein. Du brauchst nicht derjenige sein, der alles immer besser weiß und die Lösung schon parat hat. Darum geht es hier überhaupt nicht, um das Weiterhelfen. Sondern es geht im Kontext darum, die Ermutigung, die Auferbauung. Jemand aufzubauen, jemand zu ermutigen, heißt nicht, dass ich dir einfach nur Lösungen hinschmeiße und du die Lösungen einfach machst. Sondern Auferbauung heißt, dass ich mit demjenigen sage, hey, ich gehe mit dir den Weg und ich ermutige dich, den Weg zu gehen. Ich stärke dich darin. Ich gebe dir Kraft dabei. Und was heißt es jetzt wirklich praktisch? Kommunikation. Fang an, über deine Träume und deine Hoffnungen neu zu reden. Ja, du warst irgendwann frisch verliebt und hast angefangen, über deine Träume zu reden, die du in deinem Leben vielleicht hast. Und hast geguckt, ob sie passen oder nicht. Und dann warst du irgendwann verheiratet, hast Kinder bekommen und hast gedacht, okay, die Träume, die ich irgendwann mal hatte, sind vielleicht in Erfüllung gegangen und sie sind weg. Ich möchte dir Mut machen, dass du immer wieder neu über deine Hoffnungen sprichst, über deine Träume sprichst. Fang an, darüber zu reden, über das, was vor dir liegt. Rede über deine Träume und Hoffnungen, behalte sie nicht nur für dich alleine, sondern fang an, darüber zu reden. Redet darüber, was eure Berufung ist, im geistlichen Kontext als Ehepaar dazu beizutragen, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Es geht nicht darum, dass einer aus der Ehe irgendwas tut und damit das schon getan ist, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam als Ehepaar gucken, hey, wo darf uns Gott gebrauchen? Wo können wir einen Unterschied machen als Ehepaar? Nicht der Einzelne, sondern gemeinsam als Ehepaar. Stellt euch mal die Frage in eurer Ehe. Wo könnt ihr diesen Unterschied machen und ein Segen für diese Gesellschaft sein? Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, in deiner Ehe über den Heiligen Geist zu sprechen. Und jetzt bist du vielleicht hier und sagst, hey, ich habe nichts mit Kirche am Hut. Da möchte ich dir Mut machen, dass du öfter kommst, weil dann wirst du verstehen, was der Heilige Geist ist. Und da du schon länger hier bist, ich möchte dir Mut machen, dass du in deinen Beziehungen, in deiner Ehe den Heiligen Geist neu hineinlädst. Dass du sagst, hey, die Geistesgaben sind etwas, was ich in meiner Ehe habe. Und die gehören dazu. Und die gehören nicht nur in den Sonntag, sondern dürfen auch in meiner Ehe erlebt werden. Was es heißt, prophetische Worte einander auszusprechen. Was heißt, für Heilung zu beten. Fang an, diese Geistesgaben neu in deine Ehen hineinzutragen. Und lass sie nicht einfach nur am Sonntag stehen und denken, hey, sie haben doch nichts in meiner Ehe verloren. Doch, erst recht. Denn deine Ehe ist die kleinste gemeinsame Einheit, geistlich gesehen, die es gibt. Und in dieser geistlichen Einheit steckt so viel Kraft drin. Lass sie nicht einfach nur außen stehen, sondern investiere in diese geistliche Kraft. Sprich in deiner Beziehung, deiner Ehe ganz praktisch über die Dinge, die du gelernt hast. Die du heute hier in der Predigt gelernt hast. Du kannst was mitnehmen, egal ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Aber sprich über das, was du gelernt hast. Sprich zu Hause in deinem Alltag über das, was du gelernt hast. Nicht, was schiefgelaufen ist auf der Arbeit, sondern sprich über das, was du gelernt hast. Das, was Gutes passiert ist. Denn wenn wir das reflektieren, was wir gelernt haben, können wir noch viel mehr davon lernen. Weil wenn wir es nicht reflektieren, würde es einfach nur hinten runterfallen und machen den Fehler irgendwann nochmal. Deswegen ist es wichtig, dass wir über das reden, was wir gelernt haben. Sprich in deiner Familie gut über den anderen. Wie schnell redet man schlecht über seine Kinder? Wie schnell redet man schlecht über seinen Ehepartner? Wie schnell redet man schlecht über irgendjemanden aus der Familie? Guck mal an, wie der das gemacht hat. Guck mal an, was der da macht. Oder hast du schon gehört? Also wenn es irgendwo Gossip gibt, dann ganz oft in Familien. Fang an, gut über den anderen zu reden. 7. Punkt, rede über deine Gefühle. Ja, lieber Mann, du hast Gefühle. Du hast wirklich Gefühle. Auch wenn du sie noch nie in deinem Leben entdeckt hast, du hast Gefühle. Und es ist okay, wenn diese Gefühle nach außen kommen. Und du darfst über deine Gefühle reden, nicht nach dem dritten Bier, sondern auch ohne Bier. Und darfst auch über diese Gefühle mit deiner Frau reden. Rede über deine Gefühle. Teil sie mit deiner Frau. Und liebe Frauen, redet nicht nur über eure Gefühle mit euren Freundinnen, sondern redet mit euren Gefühlen auch mit euren Männern darüber. Ja, eure Männer verstehen euch, auch wenn ihr es manchmal nicht glaubt. Aber es ist wichtig, dass sie die Gefühle hören, weil es Learning by Doing ist nicht ab sofort 100%, sondern es ist ein Schritt. Und ich darf über Gefühle reden und sie dürfen immer mehr werden. Und es darf eine neue Tiefe in der Beziehung geben. Gefühle geben eine Tiefe in der Beziehung hinein. Genauso, wenn ich offen über meine Gefühle rede, mache ich mich natürlich verletzbar. Und vielleicht hast du Verletzungen in deinen Beziehungen erlebt und sagst, ja, aber Jonas, deswegen bin ich nicht bereit, mich wirklich dort zu öffnen. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du anfängst, neuen Mut zu fassen. Ich werde nachher noch mehr darauf eingehen. Sprich laut aus, was du von deinem Partner hältst, was du über ihn schätzt. was du gut an ihm findest. Sprich es laut aus. Ich habe dir doch Blumen gebracht, das hat doch gereicht, oder? Nein, rede über das, was du ihm gut findest. Sag, was er wirklich Gutes getan hat und behalte es nicht nur für dich. Denn wenn es nicht ausgesprochen wird, kommt es nicht an. Was nicht aus deinem Mund rauskommt, bleibt auch nur bei dir. Egal, wie gut du über deinen Partner denkst, aber wenn du es nicht aussprichst, würde es nie bei ihm ankommen. Du musst diese Dinge aussprechen, die du gut findest. Auch wenn es sich vielleicht komisch anfühlt, aber du musst diese Dinge neu aussprechen. Fangt an, in euren Beziehungen anfangen, gemeinsam zu beten. Bete nicht nur vorm Essen und sagt Danke für das gute Essen, sondern fangt an, in euren Beziehungen, in euren Ehen gemeinsam zu beten. Und ich glaube, dass dieses Gebet der Schlüssel sein darf für jeden Anfang in der Beziehung. Für jede geistige Tiefe, für jede geistige Stärke, die ich erleben darf in meiner Ehe, darf Gebet der Anfang sein. Und Gebet kann jeder. Egal, ob du dich für Jesus entschieden hast oder nicht, aber du kannst beten. Es gibt keinen Grund, warum du nicht beten solltest. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja Jonas, aber ich habe einen Freund, eine Freundin, die ist nicht mit Jesus unterwegs. Was mache ich jetzt? Hey, dann sei offen und rede mit ihm. Ermutige ihn, mit dir gemeinsam zu beten. Und wenn ihr auch erstmal nur über alltägliche Dinge betet, wie für Frieden, wie für Versorgung, für Sicherheit. Es gibt so viele allgemeine Dinge. Aber fangt an, ein Gebetsleben in euren Beziehungen zu etablieren, egal ob dein Partner mit Jesus unterwegs ist oder nicht. Fang an. Denn wenn du säst, darfst du irgendwann ernten. Aber wenn du nicht säst, wirst du nie ernten. Das passiert nicht per Zufall. Überlass diesen Part nicht dem Zufall und denk, ja, irgendwann wird es schon funktionieren. Irgendwann wird mein Partner schon anfangen, mit mir zu beten. Nee, fang heute an. Schieb's nicht auf. Fang an, mit deinem Partner zu beten. Nimm dir Zeit dafür. Investiere in diese Beziehung. Und jetzt weiß ich nicht, wo dein Beziehungsleben unterwegs ist. Aber ich glaube, jeder von uns ist in seinem Beziehungsleben herausgefordert worden. Und jeder hat Verletzungen erlebt. Und jeder hat erlebt, dass er quasi Dinge gesagt hat, und sie sind zurückgekommen und sie waren nicht besonders hilfreich. Jede Beziehung, die ich öffne und wo ich eine Tiefe etabliere, wird auch jede Verletzung immer tiefer sein, wie diese Tiefe eigentlich war in der Beziehung. Und ganz ehrlich, eine wirkliche Ehe kommt nicht ohne Verletzung aus. Das geht nicht. Du wirst verletzt werden, weil du bereit warst, dich vielleicht zu öffnen. Weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Aber wir werden enttäuscht werden. Und doch darf ich wissen, dass ich immer wieder neu zu Jesus kommen darf, dass diese Einheit mich umgeben darf und dass ich neuen Frieden dort bekommen darf. Jetzt heißt es in Hesekiel 11, 19, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz raus aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ich möchte euch das ganz praktisch zeigen. Dieses steinerne Herz ist vielleicht in deinem Leben drin, weil du sagst, ja, hey, ich habe Verletzungen erlebt. Hey, ich bin verletzt worden in meinen Beziehungen. Hey, ich bin enttäuscht worden. Deswegen ist mein Herz hart geworden. Ich bin nicht mehr bereit, mich wirklich zu öffnen, weil ich bin ja mal verletzt worden. Und aus diesem Punkt heraus können zwei steinerne Herzen entstehen. Und was ist das Schwierige bei zwei steinernen Herzen? Dieses Herz, diese Steine werden kein Eins werden. Sie werden immer zwei sein. Und jetzt darf ich zu Jesus kommen und darf sagen, hey Jesus, ich möchte meine Verletzung, meine Enttäuschung. Und es ist unabhängig davon, ob ich heute in der Ehe lebe oder ob ich in der Ehe erlebt habe, dass ich verletzt worden bin. Oder ob ich geschieden bin. Ist völlig egal, wo du stehst. Aber du darfst dein steinernes Herz zu Jesus bringen. Und er möchte dir ein neues fleischernes Herz geben. Er möchte sagen, hey, ich möchte dir ein neues Herz geben. Ein neues Herz, was lebt. Und was kann aus diesen zwei lebendigen Herzen entstehen? Sie werden eins. Sie können eins werden, erst dann, wenn sie Fleisch und wirklich sind. Wenn ich dieses steinerne Herz behalte, dann wird es nicht eins werden. Und ich darf zu Jesus kommen und darf neu diese Einheit neu entdecken. Diese geistige Einheit. In dem Augenblick, wo ich diese Dinge vor Jesus bringe. Wo ich sie ablege bei ihm. Und es kann eine neue persönliche Einheit entstehen, wo aus zwei eins wird. Und wir gemeinsam vor Jesus kommen dürfen und für Dinge bitten dürfen. Und er wird Wunder tun in unserem Leben. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich in meine Ehe hineingucke, auch wenn ich erst 8 Jahre verheiratet bin, weiß ich, dass diese 8 Jahre herausfordernd waren. Und weiß ich, dass ich in diesen 8 Jahren oft zu Jesus gekommen bin und gesagt habe, hey, ich habe Dinge, wo ich verletzt worden bin in meinen Beziehungen. Wir sind gemeinsam vor Jesus gegangen und haben gesagt, hey, wir müssen neu Dinge bei dir ablegen. Und ich durfte neu erleben, wie Gott uns geholfen hat, wieder eins zu werden. Wie Gott uns neu geholfen hat, eine neue Einheit zu etablieren. Und wie diese Einheit nicht nur oberflächlich war, sondern eine neue geistige Tiefe bekommen hat. Denn deine Ehe ist die kleinste gemeinsame geistige Beziehung, die du im Reich Gottes haben kannst. Vernachlässige sie nicht. Investiere in diese geistige Tiefe und du wirst erleben, dass sich etwas verändern wird. Aber wir können auch das Ganze dem Zufall überlassen und sagen, ja, okay, wir gucken mal, was passiert. Das Leben ist doch so laut, es schreit so laut. Die Rush-Hour des Lebens, sie drängt uns dazu, dass wir jeden Tag eigentlich vergessen, wirklich in unsere geistige Tiefe zu investieren. Wenn es immer heißt, in der Predigt soll Jesus an erste Stelle stellen, dann möchte ich dir heute Mut machen, dass du Jesus an erste Stelle in deine Ehe stellst. Ja, Familie ist laut. Ja, Leben ist voll. Und wenn ich dich frage, wie deine Woche, dann wirst du mir antworten, meine Woche war voll. Und ich werde es dir auch sagen. Meine Woche war auch voll. Und habe ich es verpasst, Jesus wirklich immer wieder an erste Stelle? Ja, ich habe es auch verpasst. Und doch darf ich sagen, Jesus, hey, ich möchte heute neu anfangen bei dir. Ich möchte neu anfangen, in meiner Beziehung dich nach vorne zu stellen. Ich möchte anfangen, dich an erste Stelle zu stellen. Ich möchte neu in diese geistige Tiefe investieren. Ich möchte erleben, wie wir als Ehepaar gemeinsam in diesem Weg gehen dürfen und tiefer wachsen dürfen. Und dadurch etwas etablieren können, was trägt außerhalb von unseren 4 Mauern. Und was dazu beiträgt, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Bevor ich heute zum Ende komme, möchte ich dir eine Frage stellen. Und es kann die Frage sein, ich weiß nicht, wo du persönlich gerade in deinem Leben stehst. Ist die Frage vielleicht ein bisschen herausfordernd. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar, da heißt es, wo als Ehepaar steht ihr gerade an der Stelle, wo ihr fragen könnt, hey, wo kann ich neu ins Reich Gottes investieren als Ehepaar gemeinsam zusammen, als Einheit? Wo haben wir aufgehört, uns unsere Träume wirklich zu erzählen? Wo haben wir aufgehört, über unsere Hoffnungen zu reden? Über das zu reden, was vor uns liegt? Du darfst heute neu anfangen, über das zu reden, was vor dir liegt. Und was Jesus mit dir vorhat. Auch wenn du heute im Stream bist, ich möchte dir Mut machen, dass du neu dich dazu ausstreckst, zu sagen, hey, ich rede mit meinem Partner darüber. Über das, wo es hingeht. Wo wir gemeinsam hingehen. Wo wir gemeinsam geistig unterwegs sein dürfen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, eigentlich habe ich mit Jesus bis jetzt nichts am Hut gehabt. Eigentlich habe ich nie irgendwie eine Entscheidung wirklich getroffen, Jesus in mein Herz einzuladen. Und eigentlich stehe ich heute hier und sage, hey, mein Herz ist vielleicht von vielen Verletzungen geprägt. Mein Herz ist von vielen Enttäuschungen geprägt. Und mein Herz besteht mehr aus Stein, wie dass es wirklich lebendig ist, dass es bereit ist zu lieben, bereit ist zu vergeben. Da möchte ich heute fragen, hey, bist du bereit, dein Herz einzutauschen bei Jesus für ein Herz, was lebendig ist, was bereit ist zu vergeben, was bereit ist zu lieben? Und wenn du dazu bereit bist, dann möchte ich gleich für dich beten. Das heißt, hey, kannst du kurz deine Augen zumachen, kurz nach unten gucken einfach. Weil ich glaube, Gebet darf was verändern. Und wenn du heute hier sagst, hey Jesus, ich sag einfach nur Ja zu dir, unabhängig davon, was du jemals in deinem Leben erlebt hast. Wenn du einfach sagst, hey Jesus, ich gebe dir mein Leben ganz neu, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben, weil ich möchte für dich beten. Ja. Wenn du heute sagst, hey, ich brauche neu ein lebendiges Herz in meiner Beziehung. Ich will neu dieses steinerne Herz ablegen und ein lebendiges Herz in einer Beziehung haben. Hey, dann darfst du dich auch gerne melden, weil ich möchte für dich beten. Ja. Ja. Papa, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der jeder Einzelne, der sich dazu entschieden hat, einen Schritt mit dir zu gehen, ganz neu. Papa, ich danke dir für das, dass du siehst, wie es uns persönlich geht in unseren persönlichen Beziehungen. Papa, du siehst, wie es um unseren Ehen aussieht. Du siehst, wie laut der Alltag oft schreit. Und Papa, ich bitte dich darum, dass du neu in dieses Leben hineinkommst. Dass du neu uns ein lebendiges Herz gibst, was danach strebt, immer wieder neu dich persönlich zu erleben. Ja, Herr, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.